Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, wollen wir der Frage auf den Grund gehen, wie Menschen ein selbstbestimmtes Privat- und Arbeitsleben erreichen können. Unser heutiger Studiogast, ja, sie ist Psychologin und systematische Beraterin. Ihre Vision ist eine Arbeits- und Lebenswelt, die sich wieder mehr an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Mit ihrer Arbeit mit Einzelpersonen und Organisationen möchte sie Selbstbestimmung, Freude, Zufriedenheit und Erfüllung fördern und, ja, ausgebrannt sein, Müdigkeit und Abgeschlagenheit reduzieren. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Annika Reller und sage ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Ja, vielen Dank und ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja gesagt, wir reden im Du-Format und es ist auch viel angenehmer für uns beide. Annika, erzähl doch ein bisschen über dich selber, was du so alles schon gemacht hast im Leben und aktuell machst, bevor wir dann ins Thema, in die Sache Informationen einsteigen.
Genau, ja, also ich bin Annika und ich bin Psychologin. Ich habe mich schon sehr früh für das Thema interessiert. Also schon während der Schulzeit habe ich so gemerkt, dass immer, wenn es in die Richtung ging, dann haben sich meine Ohren ganz doll geschwitzt. Und letztlich habe ich dann eben mich auch für das Studium entschieden. Und bin damit auch sehr happy und habe nach dem Studium verschiedene Jobs so zum Thema Lernen, sage ich mal, übergeordnet gehabt. Im wirtschaftlichen Bereich habe ich auch heute noch, also bin da auch immer noch in Teilzeit angestellt und habe dann aber auch noch von 2019 bis 2021 eine Zusatzausbildung gemacht zur systemischen Beraterin. Und bin in dem Bereich jetzt eben auch noch selbstständig obendrauf. Und gerade in dem Bereich versuche ich eben auch meine Vision von dieser besseren Arbeits- und Lebenswelt für die Menschen dann auch wahrzumachen.
Auf eine gewisse Art kannst du ja da, wo du angestellt bist, das machen wir jetzt mit einem Satz, im Prinzip auch deine ganzen Erfahrungen, dein Wissen aus dem Studium anwenden. Du hast im Vorgespräch gesagt, du machst da ein bisschen Arbeitsrecht. Das hat natürlich auch was mit Psychologie zu tun.
Ja, genau. Also es ist Arbeitsrecht ist natürlich ein Bereich, aber Psychologie spielt ja überall mit rein, wo man irgendwie mit Menschen zu tun hat. Und das ist eben in Unternehmen ja auch der Fall. Es ist aber eben auf einer anderen Ebene, sage ich mal, jetzt im Gegensatz zu meiner Selbstständigkeit und eben auch viel selbstbestimmter, weil, das werden wir später auch noch sehen, wenn wir zum systemischen Ansatz kommen, da geht's wirklich darum oder ganz stark um die Autonomie meiner Kunden und Klienten und ich begleite und unterstütze die wirklich nur darin, wo sie wirklich selbst hin möchten.
Wir wollen vielleicht noch ein bisschen abgrenzen. Also du bist selber Psychologin und systematische Beraterin. Was ist denn der Unterschied zwischen dir als Psychologin und dem Berufsbild des Psychiaters?
Ja, genau. Also Psychologen sind eben Menschen, die Psychologie studiert haben. Es ist da nicht ganz, also mittlerweile haben wir das Bachelor-Master-System. Also eigentlich ist es so, dass man schon auch ein Masterstudium oder Diplomstudium dafür braucht. Das sind dann so circa 5 Jahre Studium. Dann darf man sich Psychologe nennen. Und die Psychiater sind im Gegensatz dazu eben Ärzte. Die haben Medizin studiert und dann eben noch einen Facharzt für Psychiatrie draufgesetzt.
Und es gibt ja dann auch Leute, die nennen sich Coach für was weiß ich was. Da muss man sich eigentlich auch abgrenzen. Das ist für dich, glaube ich, von großem Interesse zu sagen, du hast dieses Studium, du hast sehr viel Ausbildung durchlaufen und andere haben das eventuell gar nicht.
Ja, das ist schon auch ein Problem, weil es ja heute sehr, sehr viele Coaches gibt und da gibt es bestimmt auch sehr, sehr viele gute dabei, aber vielleicht auch nicht nur gute und das liegt halt daran, dass der Begriff nicht geschützt ist. Also es kann dir keiner, jeder kann sich so nennen erstmal, aber keiner kann dir sagen, was dahinter steckt. Also es kann da entweder ein Jahr Ausbildung, Weiterbildung dahinter stecken oder eben 5 Jahre. Und ja, von daher.
Bei Heilpraktikern ist es auch ein bisschen so, da gibt es auch regionale Unterschiede, aber man muss da eigentlich auch nur relativ wenig Nachweise erbringen und darf sich dann Heilpraktiker nennen.
Genau, also besonders gibt es eben auch den Heilpraktiker für Psychotherapie und da ist es so, dass man eigentlich nur eine Prüfung von so circa 60 Multiple-Choice-Fragen ablegen muss. Also alle Heilpraktiker haben in der Regel schon irgendwie eine andere Grundausbildung noch davor gemacht, aber um diesen Titel tragen zu dürfen, ist halt nur diese Prüfung notwendig und gerade wenn dann da eben Psychotherapie steht auf dem Schild, dann ist das halt missverständlich, weil zum Beispiel wir Psychologen müssen halt auch, um uns psychologische Psychotherapeuten nennen zu dürfen, nochmal mindestens eine 3-jährige Vollzeitausbildung auf unser schon 5-jähriges Studium draufsetzen und ja, da ist mir eben auch eine Aufklärung wichtig, ne, dass einfach die Menschen wissen, das zu unterscheiden wissen.
Also wir sind heute auf gesicherter Basis unterwegs, sehr gut untermauert aufgrund des Studiums und der Berufserfahrung. Nun ist es so, Annika, du hast Einzelpersonen im Klientenkreis und du hast auch Organisationen, die du berätst. Wer qualifiziert sich sozusagen jeweils für den Begriff Einzelperson und Organisation in deinem Fall jetzt konkret?
Ja. Also grundsätzlich, ja, denke ich, muss halt einfach so die gemeinsame Basis stimmen. Ne? Also es muss irgendwie ein Vertrauen da sein. Also die Menschen, die zu mir kommen, müssen irgendwie Vertrauen in meine Kompetenz haben. Und dann ist es eben in der Regel schon so, dass man auch zumindest irgendwie geteilte Werte mitbringt. Ne? Sowohl bei Organisationen. Organisationen haben ja auch Werte. Und bei mir sind eben zum Beispiel die Werte Vertrauen und aber auch Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Und in der Regel ist es dann auch so, dass die Menschen, die mit denen man dann zusammenarbeitet, dann auch so ein bisschen in die gleiche Richtung ticken auch.
Mit welchen Symptomen kommen die Leute zu dir oder mit welchen Wünschen?
Ja, genau, also Symptome klingt schon so medizinisch. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt im Gesundheitsbereich unterwegs.
Dann sagen wir doch einfach Anzeichen von irgendwas.
Ja, also irgendwie Unzufriedenheit, ne? Also irgendwie etwas verändern wollen. Oft sind es Krisen, ne? Oder Wendepunkte im Leben, wo es wichtige Entscheidungen zu treffen gibt. Oft ist es der Beruf, der die Menschen beschäftigt, wo sie zum Beispiel spüren, dass das, was sie aktuell tun, nicht mehr ganz stimmig ist, dass da eine Veränderung notwendig ist. Manchmal ist es aber auch so, dass ja zum Beispiel auch letztes Jahr während Corona natürlich im Außen sich super viel verändert hat. Also Veränderung im Außen führt dann auch dazu, dass wir uns eben neu orientieren, neu organisieren müssen. Und da kann es eben auch sehr hilfreich sein, wenn man sich da begleiten lässt in solchen Phasen.
Veränderungen können Menschen ganz schön aus der Bahn werfen. Ich weiß aus der Kriminologie, dass sowohl starke Verbesserungen als auch starke Verschlechterungen die Selbstmordrate erhöhen. Und von daher muss man sagen, okay, Corona hat die Menschen auch verändert. Kannst du da irgendwas dazu sagen, ob sich da auch suizidale Gedanken bei den Menschen eingeschlichen haben?
Also ich, ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Statistik im Hinterkopf, aber ich weiß, dass es, also auch aus meinem Umfeld, dass es schon für viele Personen, gerade diejenigen, die eben alleine leben, durch diese strengen Regelungen schon sehr darunter gelitten haben, ne? Weil wir ja alle das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Zusammensein mit anderen haben und das Bedürfnis dann zu erfüllen war mit den teilweise sehr strikten Kontaktbeschränkungen eben nicht möglich und da bin ich mir ganz sicher, dass da schon einige sehr drunter gelitten haben.
Also das ist fast schon eine Perspektivenlosigkeit, die sich da bei manchen Leuten breit macht. Und es gibt schon Fälle, wo ich so ein bisschen aus der Ferne mitgekriegt habe, wo man gesagt hat, naja, der hat diese ganzen Corona-Maßnahmen irgendwie nicht so verkraftet und deswegen ist er aus dem Leben geschieden.
Ja, und vor allem war es ja jetzt auch, oder ist es ja auch ein sehr langer Zeitraum. Ne? Natürlich gab es immer wieder auch Phasen, wo es sich geöffnet hat und wo man dann wieder freier war, in dem den Dingen nachzugehen, die einem wichtig sind, Familie, Freunde zu treffen, vor allem, denke ich, aber vielleicht auch mal zu reisen, also auch mal so rauszukommen. Aber ja, das ist eben kein Sprint, wie man vielleicht auch am Anfang gedacht hat. Wir wussten es ja alle nicht, sondern ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, also ich hatte auch im April mal eine Phase, wo ich dann mich darauf eingestellt hatte, an Ostern vielleicht ein bisschen was Schönes zu erleben. Und dann ging das doch alles nicht, weil dann die Zahlen wieder stiegen. Das hat mich schon sehr genervt. Also.
Du hast vorhin das Wort Wendepunkte im Leben geprägt. Sind es mehr private Wendepunkte oder sind es auch berufliche Wendepunkte, mit denen die Leute dann bei dir aufschlagen?
Ja, also es ist beides. Also es sind oft berufliche Entscheidungen, weil ja der Beruf eben für viele noch so ein Lebensmittelpunkt ist. Ne? Da wird die meiste Zeit mit verbracht und deswegen ist es auch sinnvoll, sich da damit zu beschäftigen und zu gucken, okay, was passt wirklich zu mir. Aber auch, es sind auch privat, also ne, wir sind ja, also systemisch bedeutet ja auch ganzheitlich, also wir sind ja nicht nur die Person, die auf die Arbeit geht, sondern auch der gesamte Kontext und das Privatleben spielt auch immer mit rein.
Welche Altersstruktur haben die Klienten bei dir ungefähr?
Ja, also aktuell ist es so circa 30 bis 50 Jahre. Genau, und im Moment habe ich eben auch nochmal ein spezielles Angebot, auch vor allem für Young Professionals. Das ist dann so für circa 25 bis Ende 30-Jährige.
Das heißt, es sind Leute, die selbstständig sind oder auch Angestellte? Wer ist da drin in der Gruppe?
Ja, also das ist nicht näher spezifiziert. Also das ist eigentlich erstmal egal, was die Leute heute machen. Sie sollten halt schon so ein bisschen Berufserfahrung mitbringen. Also es ist jetzt nicht unbedingt für Studenten. Und was die Leute eben vereint, ist eben, dass sie wirklich ja vielleicht nicht unbedingt mit dem Strom schwimmen wollen, sondern ne, also alles so machen, sag ich mal, nach dem konventionellen Schema, sondern wirklich gucken möchten, okay, was sind wirklich meine Werte, was sind meine Ziele und was möchte ich wirklich mit meinem Leben und meiner Zeit anfangen, weil ja, das verändert sich ja auch aktuell alles mit meiner Generation, so die Generation Y, sagt man ja auch. Ne? Wir stellen alles in Frage. Das passt auch ganz gut dazu. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Faktor dabei ist, ist, dass wir eben auch noch sehr lange arbeiten werden zum Beispiel. Und dann ist es halt auch sinnvoll, einfach zu gucken, irgendwas zu tun und sich so einzubringen mit seiner Zeit und seinen Fähigkeiten, wie es einem halt auch wirklich entspricht und nicht wie es manchmal auch beobachte, jahrelang auf die Rente hinzusteuern, weil
ja. Hinzudämmern, sagt man manchmal auch.
Ja, weil ich meine, wir leben hier und jetzt, ja, wer weiß, ob ich in 20 Jahren noch gesund bin und fit und die Dinge überhaupt noch machen kann, die ich eben vielleicht auch ja machen möchte. Deswegen denke ich, ist es halt wichtig, einfach heute zu gucken, glücklich zu sein im Alltag und auch nicht nur im Urlaub, sondern wirklich was zu tun, was einem halt einen persönlichen Sinn auch gibt.
Wir vertiefen das gleich noch, das selbstbestimmte Leben, das selbstbestimmte Arbeiten. Vorher noch zwei kleine Gedanken, die ich habe. Das eine ist, kann es sein, dass in der Y-Generation auch manche dann sozusagen ein bisschen übers Ziel hinausschießen und sozusagen gerade weil die anderen das machen, will man es selber nicht machen und dass sie dann wieder auch nicht ganz kongruent sind mit sich selber dadurch, einfach, dass sie quasi eine Gegenposition bilden wollen. Gibt es das auch?
Also du meinst so eine Art Rebellion?
Ja, genau, also the rebel. Also dass man einfach versucht zu sagen, okay, alle machen das so und so, ich muss das anders machen. Aber dass man dann doch nicht seinen Weg findet.
Mhm. Also kenne ich jetzt nicht so sehr dieses Phänomen, muss ich ehrlich sagen. Also das klingt für mich eher so ein bisschen nach solchen Reaktionen vielleicht eher so im Teenager-Alter, wo man halt irgendwie so rebelliert, vielleicht gegen das, was so die Eltern gut finden oder gemacht haben und sich da dann eben ausprobiert. Aber jetzt so die Zielgruppe, über die ich jetzt spreche, so wenn man dann schon so ein bisschen Reife und Berufserfahrung hat, dann glaube ich, ist das eher selten.
Okay, also gut zu wissen. Das heißt, es kommen dann doch Leute, die wirklich sich selber suchen, weil sie einfach auf der Suche sind nach selbstbestimmtem Leben. Und das ist vielleicht für uns jetzt noch die Gelegenheit, ein bisschen zu erklären, was eine systematische Beraterin genau macht. Was ist da der Ausbildungsinhalt und das Ziel dann das von der Dianze, wenn man so schön sagt?
Mhm. Genau, also laut Duden bedeutet systemisch den gesamten Organismus betreffend, also zum Beispiel in der Biologie oder Medizin, und zweitens auch ein bestimmtes System als Ganzes betreffend. Und da wird dann auch schon als Beispiel die systemische, in Klammern ganzheitliche Therapie genannt. Und heute sprechen wir aber eben über systemisch im sozialen Kontext. Das heißt, wenn systemisches Denken eingesetzt wird, um Menschen zu beraten. Und der Ursprung der systemischen Beratung, der kommt aus der Familientherapie, so ab den 1950er Jahren. Da hat sich auf verschiedenen Orten auf der Welt eben, ist das so aufgekommen, dass man angefangen hat, bei Kindern, die psychische Erkrankungen hatten, nicht nur die Kinder einzuladen zur Therapie, sondern die ganze Familie. Weil man eben festgestellt hat, dass oft das Kind eben nur der Symptomträger ist, aber dass man erst die ganze Familie auch mit einladen und mit der Familie arbeiten muss, um da eben so die ungesunden Muster aufzulösen. Und das hatte eben sehr viel Erfolg. Es hat sich auch sehr stark weiter entwickelt. So am Anfang war es noch ein bisschen direktiver und dann heute ist es gar nicht mehr direktiv. Und dadurch, dass es eben so wirkungsvoll und erfolgreich ist, ist es eben heute ganz stark verbreitet und es werden nicht nur Familien beraten, sondern eben auch Einzelpersonen, aber auch Unternehmen, Organisationen, Paare, Teams. Und so der kleinste gemeinsame Nenner jedes systemischen Ansatzes ist eben, dass man sich nicht nur auf einen Problemträger konzentriert, sondern immer das ganze ihn umgebende System auch in den Blick nimmt.
Also ganzheitlich heißt, man muss den Menschen in seiner Umgebung betrachten und damit eben die Umgebung auch in letztlich die Therapie mit einbeziehen.
Ja, in die Therapie oder Beratung. Ja.
Okay.
Genau. Ja. Und dann hattest du ja noch gefragt nach der Ausbildung, also wie wird man auch systemischer Berater? Da gibt es, also in der Regel ist das berufsbegleitend 2 Jahre. Und da gibt es 2 Dachverbände, die DGSF und die SG. Die haben dann auch Qualitätsstandards und die Institute, die Weiterbildung dann konkret anbieten, die sind dann einer dieser beiden Institute angegliedert. Also da hat man dann so ein bisschen Sicherheit, dass eben diese Qualitätsstandards auch eingehalten werden.
Wie sehen denn so die grundsätzlichen Bedürfnisse des Menschen aus?
Ja, genau, also die grundsätzlichen, oder wenn ich es jetzt mal anhand von der Maslow'schen Bedürfnispyramide erkläre, dann ist ja ganz unten die Grundbedürfnisse sind also die physiologischen Bedürfnisse, also Luft, Essen, Schlaf zum Beispiel. Und je weiter man sich eben in dieser Pyramide dann nach oben bewegt, also da kommen dann noch die sozialen Bedürfnisse zum Beispiel, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, und ganz oben ist eben dann so die Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung, und das ist halt in so hochentwickelten Ländern wie Deutschland eben auch schon relevant, und darum dreht sich eigentlich auch mein Thema, also in meine bei meinen Klienten geht es jetzt nicht oft nicht um die physiologischen Grundbedürfnisse, die sind in der Regel bei den meisten Deutschen gedeckt, sondern es geht wirklich darum, sich ein Stück weit selbst zu verwirklichen.
Das hat für mich sowas zu tun mit einem gewissen Einklang von sagen wir mal, einerseits Pflichten und andererseits Wunschvorstellungen, gewünschten Tätigkeiten und Freizeitmöglichkeiten.
Ja, obwohl meine Vision eigentlich eher so wäre, dass es dieser Pflichtanteil halt ziemlich gering wird, ne? Also dass man dann zwar arbeitet, aber dass es einfach leicht geht, weil es einfach etwas ist, was man tun möchte. Ne? Also natürlich, ich bin jetzt kein Träumer, der sagt, jeder Tag muss gleich gut sein und jeden Tag ist alles nur super toll. Das ist nicht realistisch und wir leben ja auch in den Relationen. Also wenn wir immer nur auf dem High sind, dann können wir es auch nicht mehr wertschätzen, weil wir auch die Downs brauchen, um die Unterschiede zu bemerken. Aber genau.
Also ich gehe ja immer ran mit dem oder unter dem Motto Work smart, not hard. Aber ist es so ein bisschen ein Ausgleich zwischen zu viel und zu wenig oder halt einfach die richtige Balance zu finden zwischen zu viel Pflicht, zu wenigen Pflichten, weil gar keine Pflichten ist ja auch langweilig.
Ich weiß gar nicht, ob das so langweilig wäre. Wäre eigentlich mal ein interessantes Experiment, oder?
Ja, ich sehe halt viele Leute, die von jetzt auf sofort pensioniert werden, wunderbar alimentiert sind, die werden dann oft krank, weil irgendwas fehlt denen. Hm,
genau, das stimmt. Das ist auch ein Bedürfnis vom Menschen, irgendwie eine Aufgabe zu haben und sich auch gebraucht zu fühlen. Deswegen gibt es auch in der Arbeitswelt oft das Syndrom, dass Leute sich so unersetzbar machen wollen. Dabei ist halt eigentlich jeder in der Arbeitswelt ein Stück weit ersetzbar. Aber trotzdem ist es halt schön, wenn man einfach an dem Platz, wo man dann arbeitet, sich irgendwo richtig fühlt und dann auch merkt, okay, das liegt mir, das geht leicht, da bekomme ich gutes Feedback und das ist so ein bisschen das Ziel.
Ja, wenn das Feedback halt nicht so gut ist oder ganz fehlt, dann rutschen die Leute ja rein in das, was wir heute auf Neudeutsch Burnout nennen. Also irgendwie so eine Ausgebranntheit. Gibt es das wirklich jetzt heute öfters als früher oder hat man es früher einfach gar nicht als solches erkannt und irgendwie gesagt, naja, komm, mach mal.
Ja, also ich glaube, Burnout ist so ein bisschen ein Symptom unserer Leistungsgesellschaft. Ne? Also bei uns wird ja oft das Kapital, also möglichst viel Kapital anzuhäufen, so als oberstes Ziel gesetzt. Und dadurch ist halt die Menschen, die dann eben in diesen Wirtschaftsunternehmen arbeiten, die sollen dann eben da möglichst viel von sich reingeben, um dieses Ziel zu erreichen. Und da kommt halt aus meiner Sicht eben die anderen Werte oder die anderen Ziele kommen zu kurz. Ne? Also dass man eben auch guckt, dass man einfach Arbeitsbedingungen schafft, die eben auch menschenfreundlich sind. Und da fängt es dann schon bei den Grundbedürfnissen an, dass man eben auch beispielsweise genügend Schlaf bekommt. Aber auch der Wert Nachhaltigkeit. Ne? Also dass man auch die Umwelt ein Stück weit beachtet. Also da wünsche ich mir so ein bisschen, also manche Unternehmen sind da schon gut dabei, aber viele eben auch noch nicht so, dass dass eben nicht immer nur das Kapital ganz, ganz weit oben steht als Priorität und die anderen Ziele ganz weit unten, sondern dass eben die anderen Werte, also Mensch und Umwelt, auch einen höheren Stellenwert bekommen. Und ich glaube dann, wenn wir so eine Arbeitswelt hätten, dann wäre auch das Burnout-Thema gar nicht mehr so stark, weil aktuell ist halt Leistung und immer mehr geben auch irgendwo einen Wert. Ne? Also es wird belohnt, das findet man dann, also auch wenn man in so einer Kultur, in so einer Unternehmenskultur unterwegs ist, da wird es dann gewertschätzt, da kommen dann eben so Kommentare, die dann beispielsweise Kommentare, die das dann verstärken und und letztlich werden die Menschen dann krank und können dann einfach eine Zeit lang gar nichts mehr tun, was dann wiederum auch aus Unternehmenssicht auch gar nicht mehr also ökonomisch sinnvoll ist, weil die Leute fallen ja dann aus, dann muss ich die Lohnfortzahlung weiter bezahlen. Wer weiß, ob sie überhaupt wiederkommen können. Also wir sind dann erstmal in Behandlung, sind dann auch hohe Kosten fürs Gesundheitssystem. Also ich glaube, auch da ist wieder das, muss man wieder das System betrachten, die Organisation, aber dann auch im weitesten Sinne die Gesellschaft. Und wenn man da eben Bedingungen schafft, die menschenfreundlich und gesund sind, dann wird es auch nicht mehr so viel Burnout geben.
Der von dir erwähnte hinreichende Schlaf, auch das gesunde Leben, Stichwort, man kann biologisch erzeugte Lebensmittel kaufen, das ist ja eigentlich theoretisch in Deutschland durchaus gegeben oder zumindest zu haben. Dennoch gibt es ja in Deutschland dieses Phänomen des Burnouts. Was passt da nicht zusammen? Was läuft da schief und auseinander? Warum können die Leute nicht einfach eine gewisse Zufriedenheit schon entwickeln anhand dessen, was quasi da ist? Natürlich müssen wir berücksichtigen, dass, sagen wir mal, ab einer bestimmten Gehaltsstufe vielleicht dann erwartet wird, dass man ein bisschen mehr arbeitet und vielleicht 60 Stunden bringt oder so. Aber vom Prinzip her, 40-Stunden-Woche, 35-Stunden-Woche ist ja eigentlich so ein bisschen schon erreicht im Gegensatz zu früher, wo man vielleicht 80 Stunden in der Woche hat reinbuttern müssen.
Ja, genau, das stimmt. Das ist natürlich ein großer Fortschritt, dass wir auch zum Beispiel ein Wochenende, die meisten von uns ein Wochenende dann frei haben. Genau, was ich als Problem sehe, ist, dass es vielen Leuten nicht so bewusst ist, wo sie hinterherrennen. Ne? Die sehen dann eben so äußerliche Anreize wie eben Geld oder den schicken Firmenwagen und so weiter, aber sich davon ein Stück weit zu lösen und zu gucken, will ich das überhaupt? Ja, also brauche ich das überhaupt oder ist es nur etwas, was irgendwie so generell irgendwie alle anstreben zu scheinen? Darum geht's halt, ne? Also dass man wirklich sich auch ein Stück weit von dem abgrenzt, was so allgemein als gut und erstrebenswert angesehen wird und eben mehr auf sich schaut und guckt, was macht mich eigentlich zufrieden?
Gibt's eigentlich Länder oder Gesellschaften auf der Welt, auf der Erde, wo das irgendwie funktioniert, was besser funktioniert als bei uns?
Ich habe jetzt, also wir haben ja im Vorgespräch über den Better Life Index gesprochen. Das ist ja so ein Index vom OECD. Und da wird quasi so das Wohlbefinden der Menschen in den Ländern gemessen. Und da gibt's ein Land, ich glaube, es heißt Bhutan. Das ist so ein Land in Asien und da gibt es irgendwie so ein Glücksminister und also da wird so eine Priorität darauf gelegt. Also ich meine, die im Vergleich sind dann schon auch Länder wie Deutschland und USA, Kanada sind da schon auch hoch in diesem Index, aber gerade dieses Land ist da eben nochmal ein Stück weit rausgestochen.
Selbstbestimmung, Freude, Zufriedenheit, Erfüllung. Schöne Begriffe. Wie definierst du diese Begriffe eigentlich ganz genau?
Freude ist ja für jeden was anderes. Ne? Jeden macht etwas anderes froh. Also von daher, glaube ich, ist es was sehr Individuelles.
Also ein subjektives Element.
Ja, und bei der Selbstbestimmung, da geht's für mich in die Richtung Abgrenzung, also dass man ein Stück weit zurücktritt und sich immer wieder Reflexionsräume nimmt. Ne, das kann eine systemische Beratung sein, es kann aber eben auch Meditation sein, es können Klosterauszeiten sein, einfach, dass man halt Raum und Zeit schafft, um einfach zu sich zu kommen und nicht immer nur weiter im Hamsterrad einfach irgendwas tut. Also dass sich da abgrenzt und erst dann kann man dann eben auch spüren, ja, was ist eigentlich gut für mich, was will ich und wie möchte ich mich ausrichten? Und dann sehe ich es so, dann geht man wieder eine Weile weiter in diese Richtung, die man festgelegt hat und dann kommt wieder so ein Reflexionsraum. Also das ist so ein kontinuierlicher Prozess.
Wie spüren denn die Menschen, wenn es für sie persönlich, subjektiv nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte?
Ja, also da sind unsere Gefühle ganz gute, Signale. Wenn wir da unsere Gefühle wahrnehmen, dann merken wir immer, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Also ne, fängt schon an mit einem guten Essen oder so. Wenn wir das eben dann genießen und uns das dann froh macht, dann war das gut. Aber wenn ich eben jeden Tag nach der Arbeit mich irgendwie, wenn ich schlechte Laune habe oder mich total müde und ausgebrannt fühle oder gar keine Lust mehr habe, noch was anderes zu machen, dann oder auch traurig bin vielleicht darüber, unzufrieden, demotiviert, dann merke ich eben, okay, da oder sagen mir eben diese Gefühle, dass ich vielleicht mal irgendwie was ändern sollte.
Was können denn die Menschen in diesen Situationen überhaupt noch leisten und machen? Und wo ist die Grenze? Wo geht's nimmer? Was geht gar nimmer? Was schaffen die nimmer? Was kriegen sie nimmer auf die Reihe?
Meinst du jetzt die Menschen, die im Burnout sind?
Genau, oder? Also irgendwo so, sagen wir mal, atmen und schlafen oder irgendwas schaffen sie ja noch, aber essen vielleicht auch noch, trinken. Aber wo endet dann die Fähigkeit, noch was auf die Reihe zu kriegen?
Ja, also ich denke, so die physiologischen Dinge, die funktionieren größtenteils schon noch. Ich denke, es gibt auch Fälle, wo auch das schwierig ist, ne, wo dann auch die Leute zum Beispiel entweder sehr stark abnehmen oder auch sehr stark zunehmen. Ne? Also Essen ist ja auch oft sehr psychologisch. Wenn man wirklich da drin ist, das ist ja auch sehr stark gekoppelt mit einer Depression, da kann man nicht mehr arbeiten. Also das geht dann nicht mehr. Aber auch da ist es, denke ich, ein Kontinuum. Ne? Also bei manchen geht halt dann noch ein bisschen mehr, da ist es vielleicht noch nicht ganz so stark ausgeprägt und bei manchen eben gar nicht, also ist es auch individuell.
Verstehen die Leute selber, dass sie jetzt Hilfe suchen müssen oder muss man sie da manchmal auch ein bisschen anschucken? Wer schafft es? Wie schafft man es, die Leute dann notfalls anzuschucken, dass sie sich Hilfe holen?
Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, so grundsätzlich ist bei Frauen so die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen, etwas höher. Bei Männern herrscht aus meiner Sicht oft noch so ein Glaubenssatz, dass man das irgendwie alleine schaffen muss oder dass man irgendwie der Starke sein sollte, was nicht unbedingt gesund oder hilfreich ist, weil man dann eben länger vielleicht in die falsche Richtung läuft und das damit dann vielleicht auch die Symptome verstärkt. Wenn man früher aussteigt und sagt, hey, stopp, also ich bin jetzt hier irgendwie auf einem falschen Weg, dann kann natürlich auch Schlimmeres verhindert werden.
Worin liegen denn die Schwierigkeiten, sich, sagen wir mal, immer wieder von äußeren Erwartungen zu lösen und stattdessen halt mehr auf sich selber, auf sein Innerstes zu hören?
Ja, das die größte Schwierigkeit ist eben unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit und ja, auch ein bisschen die Bequemlichkeit. Also wenn man quasi alles so macht, wie es alle machen, also schon allein ist ja auch wieder das System, ne? Wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, was ganz, ganz viel produziert wird, dann kann es günstiger angeboten werden, dann ist es günstiger für mich. Also ich muss halt oft auch einen höheren Preis, nicht nur jetzt in Euro, sondern auch vielleicht in Anstrengungen investieren, wenn ich Dinge anders mache als die große Masse. Ne? Also es ist schon anstrengend, manchmal auch teurer. Es ist eben kein einfaches Mitschwimmen, sondern man muss sich eben immer wieder rausziehen und immer wieder auch bestätigen, den eigenen Weg bestätigen. Aber letztendlich wird man halt belohnt dafür, ne, dass man einfach auch dann am Ende sagen kann, ich bin dafür was eingestanden, das war mir wichtig und deswegen habe ich das so und so gemacht und habe das auch bewusst so gemacht.
Das eine ist zu sagen, okay, ich mache jetzt konkret bewusst dasjenige, gehört da auch irgendwie so ein bisschen herein, manchmal auch Nein sagen zu können zu bestimmten Dingen.
Auf jeden Fall, also das ist ja so das Thema Abgrenzung, also dass man dann eben auch den Mut hat zu sagen, nee, das zum Beispiel bei der Veranstaltung oder bei dem Meeting, das, da werde ich nicht teilnehmen, weil das mir überhaupt nicht entspricht. Und das ist, ja, das erfordert schon Mut und Kraft, sich da auch diesen Widerstand zu leisten.
Aber dann muss man auch dahinter stehen, hinter dieser Entscheidung Nein gesagt zu haben.
Ja, also natürlich, man kann immer noch auch seine Meinung ändern. Das ist ja klar, also es ist ja nichts endgültig. Aber das, was halt zu dem Nein führt, das ist schon gut, wenn man da sich sicher und auch wenn es gefestigt ist in einem selbst.
Um nochmal ein wenig auf die Arbeitswelt zurückzukommen, mit der du ja auch verbunden bist, würde denn eigentlich uns Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen weiterhelfen, uns besser selber verwirklichen zu können, Ja zu sagen zu dem, was wir wollen und leichter Nein zu sagen zu dem, was wir nicht brauchen können?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt's noch ein bisschen zu wenige Studien, wie das wirklich wäre. Es könnte sein, dass es ein Modell ist, aber es gibt ja auch viele andere Modelle. Ne? Man kann ja auch ganz viele Mittelwege finden. Ne? Also dass man einfach, zum Beispiel, man merkt, ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben, dass man zum Beispiel eben in Teilzeit arbeitet und dann schaut, dass man halt beispielsweise eben irgendwo wohnt, wo eben die Miete nicht ganz so hoch ist. Ne? Also es gibt ja da unglaublich viele Stellschrauben, die wir drehen können, um uns eben in diese Richtung zu bewegen, um die Dinge und die, ja, und um unsere Zeit, die ja auch das Wertvollste ist, was wir haben, so zu gestalten, zu nutzen, wie wir das möchten.
Was magst du mit deinen Klienten, die zu dir kommen, damit du sie wieder aufbaust und auf den Weg bringst, dahin, dass sie ihrem Herzen folgen können?
Ja, also erstmal hat jede Beratung so eine ganz klare Struktur. Also erstmal geht es eben um jedes Mal aufs Neue wieder um das Thema. Also ich möchte das Thema verstehen und dann mündet es eben auch immer in der Frage, was eben für den Kunden, den Klienten ein gutes Ergebnis für dieses Gespräch wäre. Also das arbeiten wir eben gemeinsam, damit eben auch ganz klar ist, wohin arbeiten wir, also was ist das Ziel von dieser Beratung. Und auch schon allein, wie wir dahin kommen, ist eben auch schon bestückt mit vielen systemischen Fragen. Also zum Beispiel ein ganz wichtiger Bestandteil ist eben die positive Umdeutung, das Reframing. Also wenn jemand irgendwas Negatives äußert, dass ich dann immer gucke, okay, was ist denn die positive Intention dahinter und das als Hypothese anbiete, was das was es sein könnte. Also zum Beispiel, wenn dann ein Klient oder Kunde sagt, ich bin so müde, dann könnte ich zum Beispiel als positive Umdeutung anbieten, ja, wir haben so viel geleistet. Ja? Also ja, etwas Positives dahinter vermuten. Und dann kann eben der, nur so als kleiner Einwurf, was einer sehr wichtigen systemischen Methode. Ja, und nachdem wir dann eben so das Ergebnisziel für die Stunde so festgelegt haben, danach haben wir ja schon einiges gesammelt, ich habe schon einiges erfahren und dann geht es so erstmal noch in die Auswirkungsüberprüfung, also dass wir immer gucken, okay, welche Auswirkungen wird das haben, wenn dieses Ziel erreicht ist, auf den Kontext, welche Konsequenzen wird das haben, möchte der Klient da wirklich weitergehen oder ist der Preis zu hoch? Und wenn das okay dann da ist, wenn wir das abgeklopft haben, da gehen wir dann in die Aktionsphase und da kommen dann unterschiedlichste Methoden zum Einsatz. Also eine ganz beliebte Methode ist zum Beispiel die Arbeit mit Anteilen. Zum Beispiel haben wir ja oft unterschiedliche Anteile in uns, die irgendwie eine Rolle spielen. Also zum Beispiel bei einem Entscheidungsszenario wäre das vielleicht der die Gewissenhafte und die Abenteuerlustige. Das wären zum Beispiel so zwei Anteile. Und dann schaut man eben, was, welche Anteile da so mit reinspielen und wie man die vielleicht auch, welche vielleicht ein bisschen verloren gegangen sind, welche man wieder ranziehen will, weil wir gehen halt davon aus, dass jeder Klient, Kunde alles, was er braucht, um sein Problem zu lösen, schon in sich trägt und dass wir eben das nur den Fokus wieder so ein bisschen anders setzen. Und da arbeiten wir auch gerne im Raum zum Beispiel, wirklich physisch, oder es gibt eben auch ganz tolle Online-Coaching-Tools, wo man auch schon dreidimensionell arbeiten kann. Und das aber nur so als Beispiel für eine mögliche Methode von ganz, ganz vielen. Danach kommt dann nochmal eine Auswirkungsüberprüfung, also was jetzt eben dann, wenn man dann wieder rausgeht in den Alltag, was dann die Konsequenzen sein werden. Und ganz zum Schluss wird eben ein Anker gesetzt, dass man eben auch wirklich das, was man erarbeitet hat, im Alltag sich dran erinnert. Ne? Also ich gebe zwar als Berater keine Hausaufgaben, aber vielleicht möchte der Klient sich irgendwas vornehmen oder vielleicht irgendwie ein Erinnerungssymbol sich mitnehmen, einen Knoten ins Taschentuch oder ein Bild irgendwo hinstellen oder vielleicht auch irgendein Ritual einführen. Genau, also so ist so die ganz grobe Struktur.
Du hast vorhin von der Stunde gesprochen. War das gemeint die Einführungsstunde oder die erste Stunde, wo man den Patienten oder besser gesagt den Klienten näher kennenlernt, wo er sich auch öffnen muss, und hinterher folgen dann weitere Sitzungen zur Beratung? Oder wie muss man sich das genau vorstellen? Ja. Wie lang dauert insgesamt eine Behandlung? Wie ist das genau strukturiert?
Genau, also Behandlung würde ich es jetzt nicht nennen. Das ist mir dann schon wieder zu klinisch. Ne? Also, aber eine Beratung, es ist sehr unterschiedlich, ne, wie lange die Klienten bei einem bleiben. Das, was ich jetzt beschrieben habe, ist eine Sitzung sozusagen, die geht so 60 bis 90 Minuten und die Struktur ist eigentlich immer gleich. Ne? Also was sich natürlich immer ändert, ist das Thema, obwohl manchmal sich dann auch über einen längeren Zeitraum auch sich ein roter Faden rauskristallisiert. Das ist eben so ein Thema gibt, was immer wieder kommt. Genau, und die Methoden, also was man dann in der Aktionsphase macht, das ist eben auch immer ganz unterschiedlich, je nachdem, was eben zum Thema des Tages sozusagen passt. Und zur Dauer, also eigentlich ist die systemische Beratung eher auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt, also dass man wirklich sagt, nur so lang wie nötig wirklich, so im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer Psychoanalyse oder tiefenpsychologischen Psychotherapie, das geht ja in der Regel eher so über 3 Jahre. Aber es gibt auch Klienten, die einfach sagen, sie möchten weitermachen. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel eine Klientin, die habe ich jetzt schon seit November letzten Jahres, ist immer noch da, und das ist auch total schön, wenn man jemanden dann so auch sich entwickeln sieht.
Du hast das Stichwort online genannt. Ich vermute mal, dass man die Patienten wahrscheinlich in Präsenz eher mal besser kennenlernt, aber später könnt ihr dann auf online umsteigen, oder wie sieht das aus?
Ja, also es geht beides. Ich habe auch gerade jetzt während den Lockdowns habe ich auch viele Klienten gehabt, die habe ich ausschließlich online gesehen. Klar, wenn man sich in Präsenz sieht, da bekommt man noch mal mehr mit, also an körperlichen Signalen. Und da ist manches schon einfacher, was die Kommunikation anbelangt. Oder auch das im Raum arbeiten ist auch sehr schön. Und das Online-Arbeiten bietet auf der anderen Seite halt auch ganz andere Möglichkeiten. Ich habe es ja vorhin erzählt, eine Klientin ist ja in Costa Rica, das würde, wenn wir diese Möglichkeit nicht hätten, ja überhaupt nicht gehen. Und so kann ich theoretisch wirklich mit der ganzen Welt arbeiten. Und,
ja. Wie kann man den Kontakt aufnehmen zu dir? Findet man dich im Internet?
Ja, genau. Also ich habe eine Webseite, die heißt www.annika-rella.de. Und ich habe auch aktuell noch weitere Projekte. Also neben meinem laufenden Beratungsangebot habe ich starte ich eine Interviewreihe, die heißt Selbstbestimmt und nachhaltig leben. Und der erste Termin dazu ist am Dienstag, 21.09. Da wird es auch, es wird über Zoom sein. Und da interviewe ich eben eine Person, die aus meiner Sicht es eben so geschafft hat, sich ein Stück weit von dem Mainstream zu lösen und jetzt wirklich so selbstbestimmt und nachhaltig lebt. Ja, weil ich glaube, dass es eben sehr wichtig ist, sich da inspirieren zu lassen und auch Vorbilder zu haben.
Wie kann man teilnehmen bei Zoom, bei dieser Gelegenheit?
Genau, also auf meiner Webseite wird es einen Link geben und dann einfach bei mir melden. Ja.
Was machst du denn selber ganz persönlich, um selbst verwirklicht leben zu können? Verbunden natürlich jetzt mit dem Tipp an die Leute, die zuhören. Macht es das doch auch so ähnlich, oder? Ja.
Ja. Also ich glaube, es ist immer ein ganz individueller Weg und bei mir persönlich ist es eben auch ganz regelmäßige Reflexion. Ich bin da sehr bewusst. Ich spüre einfach in mich rein und nehme das wahr, wenn ich dann eben zum Beispiel negative Gefühle habe und merke, das tut mir nicht gut, dann steuere ich da eben ganz bewusst um und da, ich habe auf ganz, ganz vielen Webseiten von Coaches gelesen, so ich habe so die Transformation hinter mir und ich bin jetzt so voll das Vorbild. Ich sehe es eher so, ich bin ganz genauso auf dem Weg, selbstbestimmter und selbstbestimmter zu leben und da wird es auch in den nächsten Monaten Veränderungen geben. Wie genau die aussehen, weiß ich aber selbst noch nicht ganz genau.
Dann wünsche ich dir, dass es in die richtige Richtung geht und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Annika Reller, Psychologin bei Radio Free FM.
Ja, Dankeschön.
Und das war's in der Plattform. Friedrich Hoog sagt danke fürs Zuhören.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.